Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 58. Als Königsau Roncourt erreichte, war es ihm leicht, den Weg nach dem Meierhofe zu erfragen. Dort angekommen, trat ihm alles in einem kriegerischen Anstriche entgegen. An dem Tore stand ein Posten, welcher ihm, das Gewehr vorstreckend, den Eingang verwehrte. »Wohin?« fragte der Soldat. »Herein«, antwortete Königsau kurz. »Zum General?« »Nein, welcher General wohnt hier?« »General Drouet. Zu wem wollen Sie sonst?« »Zur Besitzerin des Hofes.« »Zu Frau de Saint-Marie?« »Ja.« »Die ist nicht da. Sie ist heute Morgen fortgefahren.« »So wird jemand da sein, der Ihre Stelle vertritt.« »Das ist der junge Herr. Kennen Sie ihn?« »Ich habe ein Geschäft mit ihm abzuschließen.« »Ah, das ist etwas anderes. Sie können passieren.« »Herr de Saint-Marie wohnt in dem Parterre-Lokale, deren vier Fenster Sie dort rechts bemerken.« Königsau bedankte sich für die Unterweisung, welche ihm zuteil geworden war, und schritt nach der angegebenen Wohnung. Auf sein Klopfen hörte er ein lautes »Herein!« Als er eintrat, befand er sich, wie er auf den ersten Blick bemerkte, in dem Arbeitsraume eines unverheirateten Herrn. Es herrschte hier jene elegante, sorglose Unordnung, wie man sie oft bei den Junggesellen besserer Stände zu bemerken pflegt. Während er die Tür hinter sich verschloss, erhob sich vom Sofa ein junger Mann, der ihn mit musterndem Blicke betrachtete. Die Züge desselben waren höchst angenehm, fast mehr weiblich als männliche. Er mochte höchstens 22 Jahre zählen, während die dünnen, seidenweichen Haare seines Schnurrbärtchens ihn noch jünger erschienen ließen. »Herr de Saint-Marie?« fragte Königsau. »Ja«, antwortete der Angeredete ihn mit forschenden Augen betrachtend. »Was wünschen Sie von mir?« »Wollen Sie die Güte haben, mir zu sagen, ob Frau Richemont zu sprechen ist?« Über das Gesicht des Franzosen zuckte es wie eine Art von Überraschung. Fast hätte man sagen mögen, dass sein Blick eine augenblickliche Besorgnis zeigte. »Ah, Frau Richemont«, fragte er, »was wollen Sie von ihr?« Er konnte diese etwas zudringliche Frage aussprechen, da Königsau ganz wie ein Mann gewöhnlichen Standes gekleidet war. »Es sind persönliche Angelegenheiten der Dame, welche mich zu ihr führen«, antwortete Königsau. »Ich weiß leider nicht, ob sie mir erlauben würde, von denselben gegen eine dritte Person zu sprechen.« »Ich will Sie zu keiner Indiskretion verleiten, aber Sie kennen die Dame?« »Ja.« »Woher?« »Von Paris aus.« Da verfinsterte sich das Gesicht des jungen Mannes plötzlich. Er fragte: »Sie sind Kapitän Richemont?« »Nein.« »Ah, also sonst ein Bekannter?« »Ja.« »Woher wissen Sie, dass Frau Richemont sich hier befindet?« »Ich habe sie selbst nach dem Meierhofe gebracht.«
»Wohl als Kutscher?«
»Oh nein«, lächelte Königsau, »als Begleiter.«
»Von Paris aus?«
»Ja.« Da glitt ein eigentümlicher Zug über das Gesicht des jungen Mannes. Man konnte nicht sagen, ob es Schreck oder Freude sei, welches ihn zu der schnellen Frage bewegte. »Donnerwetter, so heißen Sie Königsau?« »Ja.« »Und Sie wagen sich?« »Kommen Sie, kommen Sie!« Er fasste den Arm des Leutnants und zog den Letzteren rasch aus dem Zimmer fort, zu einer Tür hinaus. Dort befand sich augenscheinlich der eigentliche Wohnraum. Hier betrachtete der Baron den Gast noch einmal von Kopfe bis zu den Füßen herab und sagte: »Mein Gott, wie können Sie es wagen, nach Roncourt zu kommen? Halten Sie es wirklich für ein Wagnis, Baron? Gewiss, Sie sind Deutscher und noch dazu Offizier. Haben Sie nicht gewusst, dass General Drouet sich auf unserer Meierei befindet?« »Ich erfuhr es erst in Sedan.« »Und dennoch wagten Sie sich hierher? Wen nun, wenn man sie festnimmt?« »Das befürchte ich nicht«, lächelte Königsau. »Und sie als Spion behandelt? Ich komme nur, um Frau und Mademoiselle Richemont zu sprechen.« Der Baron blickte wie ratlos im Zimmer umher und sagte dann auf einen Stuhl deutend: »Setzen Sie sich, Herr Leutnant. Es gilt, dass wir uns klar werden.
Sie sind ein Freund der Madame Richemont?«
»Ein sehr aufrichtiger und ergebener«, antwortete Königsau, indem er sich niedersetzte.
»Als die Damen hier angekommen sind, war ich nicht anwesend. Ich befand mich zu der Zeit in der Gegend von Reims, um die Kellereien eines Freundes zu besichtigen. Sie müssen wissen, dass ich Landwirt und besonders Weinzüchter bin. Als ich nach Hause kam, fand ich die Damen vor. Ich hörte, dass ein Deutscher sie nach hier begleitet habe, ein Leutnant namens Königsau. Dieser bin ich,
wie ich höre. Madame Richemont sagte, dass sie Ursache habe, für nächste Zeit ihren Aufenthalt bei uns nicht wissen zu lassen. Nur sie allein seien ausgenommen.
Sie scheinen also das Vertrauen dieser Dame zu besitzen?
Ich hoffe es.
Sie haben ihr jedenfalls wichtige Dienste geleistet?
Es ist mir allerdings vergönnt gewesen, den Damen einigermaßen nützlich zu sein, doch bin ich weit davon entfernt, mir dies als Verdienst anzurechnen.
Jetzt begannen die Züge des Barons sich wieder zu erheitern.
»Dann bin auch ich Ihnen Dank schuldig«, sagte er.
»Sie wissen wohl, dass Frau Richemont meine Verwandte ist?«
Die Dame sprach davon, wenn auch nicht eingehender.
»Meine Mutter ist ebenso wie Madame Richemont eine Deutsche. Beide stammen aus demselben Orte und sind so das, was man Cousinen nennt.
Mein Vater ist tot und so habe ich«, fügte er mit einem heiteren, sorglosen Lächeln hinzu, »die ganze Last der Verwaltung unseres Besitztums auf meinen armen Schultern liegen. Es war sehr einsam hier. Die Ankunft der beiden Damen hat Leben und Bewegung hereingebracht, was ich Ihnen herzlich danke. Leider ist diese Bewegung und dieses Leben bedeutend potenziert worden durch die Ankunft des Militärs, welche alles außer Rand und Band gebracht haben.
Ich kondoliere«, sagte Königsau höflich.
»Danke, als Sohn einer Deutschen bin ich nicht so raffiniert französisch gesinnt, dass es mir lieb sein kann, mich zum Diener einer anspruchsvollen Soldateska herabwürdigen zu lassen. Und nun, zumal um ihretwillen, wünsche ich diese Herren alle zum Teufel.
Ich bitte, auf mich nicht die mindeste Rücksicht zu nehmen, Baron.
Wenn das so leicht wäre, darf ich Sie fortweisen?
Ich hoffe es nicht«, lachte Königsau.
»Aber darf ich einen deutschen Offizier bei mir aufnehmen?«
»Unter den gegenwärtigen Umständen? Ja, ich komme ja nicht als Offizier. Ich bin im Besitzer einer Legitimation, welche man in Sedan respektiert hat.«
»Das ist etwas anderes, aber leider finden Sie Frau Richemont nicht vor.«
»Wo ist sie?«
»Sie und Mademoiselle sind heute Morgen mit Mama nach Vouziers gefahren.«
»Nach Vouziers? Wann kommen Sie zurück?«
»Heut Abend wahrscheinlich.«
Da machte Königsau eine Bewegung des Schreckens.
»Heut Abend?« fragte er.
»Nicht morgen am Tage.
Es sind von Vouziers bis hierher volle 6 Stunden zu fahren.
Allerdings, aber bei den Lasten, welche die Einquartierung uns bereitet, kann ich die Mutter unmöglich länger entbehren.«
»Das glaube ich gern, aber bedenken Sie doch die Unsicherheiten des Weges.«
Da trat der Baron einen Schritt zurück, machte ein sehr verblüfftes Gesicht, schlug die eine Hand in die andere und rief:
»Mein Gott, ja, daran haben wir gar nicht gedacht,
Mama nicht und ich nicht.
Der Weg führt durch Wälder, in denen allerlei Gesindel hausen soll, wie ich gehört habe«, bemerkte Königsau.
»Das ist richtig. Alle Teufel, was ist da zu tun?«
Der Baron schien eine vorzugsweise heitere, sorglose Natur zu sein. Jetzt aber sah man es ihm an, dass er keineswegs gleichgültig blieb.
»Welchen Weg schlagen die Damen ein?« fragte Königsau.
»Sie sind über La Chaîne und Boule-au-Bois gefahren.«
»Und sie kehren auf demselben Wege zurück?«
»Ganz sicher. Ich befinde mich da in großer Angst. Mein Gott, wenn ihnen etwas widerfährt. Wenn sie angefallen werden, ich werde ihnen entgegenreiten, aber ich kann unmöglich fort, da dieser verteufelte General Drouet in jeder Minute einen Wunsch, ein Verlangen, einen Befehl zu erfüllen hat.«
»So lassen Sie mir ein Pferd satteln?«
»Ihn?« fragte der Baron halb erstaunt und halb erleichtert.
»Ja, mir, wenn ich bitten darf.
Aber wissen Sie, in welche Gefahr Sie sich begeben?«
Pah, wegen dem Gesindel?
Ja, und weil Sie ein Deutscher sind.
Diese Gefahr gibt es nicht für mich. Hier, lesen Sie meine Legitimation. Vielleicht wird es auch für Sie nötig, den Namen zu kennen, welchen ich gegenwärtig trage.
Der Baron las das Dokument, gab es ihm zurück und sagte:
Ein Pferd können Sie haben, aber sind Sie auch bewaffnet?
Ich habe Pistolen und ein Messer.
Das ist nicht genug, ich werde Ihnen noch zwei Doppelpistolen geben, aber kennen Sie den Weg, den Sie zu reiten haben?
Monsieur, ich bin deutscher Offizier.
Der Baron nickte und sagte:
Es ist wahr, mein Herr, die Deutschen haben bewiesen, dass ihre Karten von Frankreich besser und genauer sind als die unserigen. Aber wollen Sie nicht vielleicht vorher etwas genießen?
Ich danke, das würde meine Zeit verkürzen, die ich notwendigerweise brauche.
So werde ich Ihnen einen Imbiss in die Satteltaschen tun lassen, während gesattelt wird.
Man kann nicht wissen, was geschieht. Entschuldigen Sie mich.
Er entfernte sich, um seine Befehle zu erteilen.
So befand sich Königsau also in der Höhle des Löwen.
Er war abgeschickt worden, um so viel wie möglich über die Pläne des Feindes zu erkundschaften. Er hatte sich selbst dazu angeboten. Er wusste, wie gefährlich dieses Unternehmen war, denn man hätte ihn, wenn er entdeckt wurde, ganz einfach den schimpflichen Tod eines Spions sterben lassen. Man hätte ihn aufgehängt. Aber diese Gefahr wurde mehr als reichlich durch den Umstand aufgewogen, dass es ihm dabei möglich war, die Geliebte zu sehen und zu sprechen.
Und ein großer Erfolg war ihm bereits geworden. Er hatte den Platz entdeckt, an welchem die Kriegskasse verborgen lag.
Während er so allein im Zimmer saß, dachte er an den Baron. Dieser war jedenfalls ein leichtlebiger, gutherziger Kavalier.
Wusste er, dass Margot die Verlobte Königsaus war?
Vielleicht nicht, wie sich aus seinem Reden vermuten ließ.
Übrigens hatte Frau Richemont bei ihrer Ankunft auf dem Meierhofe es unterlassen, den Leutnant als ihren künftigen Schwiegersohn vorzustellen. Sie hatte ihn einfach als ihren Freund bezeichnet.
Königsau kannte den Grund, welchen sie dazu bestimmt hatte, nicht, aber er sagte sich, dass die vergangenen Ereignisse wohl Ursache geboten hätten, selbst gegen Verwandte vorsichtig zu sein.
Nach einiger Zeit kehrte der Baron zurück und meldete, dass gesattelt sei.
Er öffnete ein Kästchen und zog zwei Doppelpistolen hervor, welche er Königsau überreichte.
»Sind Sie geladen?« fragte dieser.
»Nein, ich bin ein Mann des Friedens und habe nur selten geschossen. Diese Waffen aber sollen vorzüglich sein. Sie sind ein Erbteil meines Vaters, welcher Offizier war.
Aber Munition ist da.
So erbitte ich das Nötige.«
Der Baron brachte Kugeln, Pulver und Zündhütchen herbei. Königsau lud die Pistolen und fragte dabei:
»Woran kann man das Geschirr erkennen, in welchem die Damen kommen?«
»Es ist eine ziemlich alte Staatskarosse aus der Zeit Ludwigs des 15.
»Und die Pferde?«
»Ein Schimmel und ein Brauner.«
»Ist außer dem Kutscher noch Personal dabei?«
»Leider nein, obgleich ein Hintersitz für den Diener vorhanden war.«
»Ich danke, Monsieur, ich werde mich sofort auf den Weg machen.«
»Werden Sie mit zurückkehren?«
»Ich werde die Damen bis zum Meierhof begleiten und dann sehen, ob die Frau Baronin mich veranlasst, mit einzutreten.«
»Gut, auf alle Fälle aber empfehle ich Ihnen Vorsicht an.«
»Ich werde Sie nicht außer Acht lassen.«
Die beiden Männer begaben sich in den Hof hinaus, wo ein brauner Wallach auf den Reiter wartete.
Königsau stieg auf.
Er gab sich hier das Aussehen eines sehr mittelmäßigen Reiters und wurde, da der Herr des Hofes bei ihm war, von dem Posten ohne alle Schwierigkeiten durchs Tor gelassen. Er hatte dabei ganz das Aussehen eines gewöhnlichen Arbeitsmannes, der es gewagt hat, einen Botenritt zu unternehmen, sich aber recht unbehaglich auf dem Gaule fühlt.
So ritt er eine Strecke, langsam im Schlendergange fort, sobald aber Roncourt mit dem Meierhofe hinter ihm lag, gab er dem Pferd die Fersen und setzte es erst in Trab und dann sogar in Galopp.
Der Weg zog sich fast ununterbrochen durch den Wald und war höchst einsam. Rechter Hand lief ein Flüsschen in zahllosen Windungen dahin, und zur Linken war nichts zu sehen als ohne alle Abwechslung Baum an Baum. Nur einmal gab es ein einsames Häuschen für den müden Wanderer zur Einkehr errichtet. Königsau stieg hier ab, um eine kleine Erfrischung zu genießen und sich zu erkundigen. Als er eintrat, sah er ein junges Mädchen am Spinnrade sitzen, sonst war niemand vorhanden. Sie erhob sich und fragte freundlich nach seinem Begehr, doch war zu bemerken, dass sie ihn mit einem beinahe, möchte man sagen, mitleidig besorgtem Blicke betrachtete. »Kann ich ein Glas Wein haben?« fragte er. Dabei bot er ihr zum Gruße die Hand, die sie auch nahm und leise berührte. »Ja, gern«, antwortete sie. Sie brachte das Verlangte, setzte es vor ihm hin und griff dann wieder zum Rade. Während dasselbe fleißig schnurrte, flog ihr Auge öfters verstohlen zu ihm hinüber. Er bemerkte dies wohl, aber er tat nicht, als ob er es sehe. Es lag in diesem Blick des Mädchens etwas, was ihn aufmerksam werden ließ. »Wie weit hat man noch, bis Le Chêne Populeux?« fragte er endlich. »Sie müssen noch eine gute Stunde reiten«, antwortete sie. »Wollen Sie dorthin?« »Ja.« »Wohl gar noch weiter?« »Allerdings, ich reite möglicherweise bis nach Vouziers.« »O wehe«, entfuhr es ihr. »Warum, o wehe?« fragte er. Sie errötete, senkte verlegen die Augen und antwortete stockend. »Weil es bis dahin Nacht sein wird.« »Schadet das etwas?« Jetzt erhob sie den Blick empor und antwortete. »Die Nacht ist keines Menschen Freund, und dieser Wald ist so lang, so sehr lang.« Da ging er näher auf sein Ziel los, indem er sie fragte. »Man hat mir gesagt, dass es in diesem Walde nicht so recht geheuer sei. Ist dies wahr, Mademoiselle?« Sie zögerte mit der Antwort, blickte ihn abermals forschend an und fragte dann, anstatt ihm Antwort zu geben: »Sie sind hier fremd, Monsieur?« »Ja.« »Aber Sie reiten doch ein hiesiges Pferd.« »Kennen Sie es?« »Ja, es gehört nach dem Meierhofe Jeannette.« »Das stimmt. Sind Sie dort bekannt?« »Oh, sehr gut. Ich bin sogar das Patenkind der Frau Baronin. Mein Großvater war Diener des seligen, gnädigen Herrn.« »Ah, so kennen Sie auch die Karosse der gnädigen Baronin?« »Gewiss, sie ist heute früh hier vorübergefahren.« »Nun, mein Kind, ich will der Frau Baronin entgegenreiten.« Da fuhr sie beinahe von dem Schemel empor, auf welchem sie saß. »Der gnädigen Frau entgegenreiten?« fragte sie, indem ihr schönes Gesichtchen eine plötzliche Angst verriet. »Ist das wahr?« »Jawohl«, antwortete er. »Mein Gott, so kehrt die Baronin erst des Nachts heim?« »Wahrscheinlich.« »Aber wer soll da ihren Wagen erkennen?« Dieser Ausruf war jedenfalls sehr zweideutig. Königsau fragte daher: »Ist es denn notwendig, dass ihr Wagen erkannt wird?« »Ja, freilich«, antwortete sie schnell, aber unbesonnen. »Es darf ihr ja kein Leid geschehen.« »Wer könnte ihr denn etwas tun?« Diese Frage brachte sie zu der Erkenntnis, dass sie mehr gesagt habe, als sie jedenfalls beabsichtigt hatte. Über ihr hübsches, aufrichtiges Gesicht legte sich die Röte der Verlegenheit, und sie antwortete erst nach einer kleinen Pause: »O Monsieur, Sie fragten mich vorhin, ob es wahr sei, dass es hier im Walde nicht so recht geheuer ist. Man hat Sie richtig berichtet. Es gibt im Walde böse Menschen, denen nicht zu trauen ist.« »Und Sie kennen diese Menschen?« fragte er, einen eindringlichen Blick auf sie richtend. Ihre Wimpern lagen längere Zeit tief und fest über den Augen, ehe sie antwortete: »Monsieur, ich wohne ganz allein hier mit meiner Mutter. Es kommen sehr oft Leute, welche wir nicht kennen dürfen, sonst würde es uns schlimm ergehen.« »Aber, liebes Kind, warum bleibt ihr da hier wohnen?« »Oh, wir wollten gern fort, aber es geht nicht. Als Vater dieses Haus kaufte, da lebte er noch, und da war es im Walde sicher und gut. Es kamen nur ehrliche Leute, und wir hatten unsere Freude an dem Heimwesen. Da aber kam der Krieg, und nun füllte sich das Land mit schlimmen Leuten, welche alle bei uns einkehrten. Vater wurde von einem erschossen. Großvater wurde von der Baronin entlassen und starb auch bald. Da war ich mit Mutter allein. Wir dürfen niemand verraten, sonst sind wir verloren. So verkauft das Haus. Wer kauft es uns ab, Monsieur? So bittet die Baronin um Hilfe. Sie ist gut und wird euch den Wunsch nicht abschlagen. Sie hat ihn uns bereits abgeschlagen, antwortete sie leise und langsam. Warum? Jetzt zog eine tiefe, tiefe Glut über ihr Gesicht und sie antwortete stockend. Oh, sie ist sehr böse auf uns. Warum denn, mein Kind? Vielleicht kann ich helfen. Da legte sie plötzlich die Hand vor die Augen und bog das Köpfchen nieder. Königsau sah eine Fülle herrlichen Haares sich auflösen und er sah Tränentropfen zwischen den kleinen, zarten Fingern hervorquellen. Sie weinte.